Drei, zwei, eins.
Das
Pray.
verbotene Spiel. Okay. Okay.
Ich dachte diesmal, ich sag was.
Offensichtliches?
Ja. Was Großes.
Ich dachte, ich mache so irgendwas aus unserer Anfangszeit. Ich weiß, das verbotene Spiel war relativ am Anfang gewesen.
Ja, heute hatte ich ein Gefühl, heute sagen wir es gleich. Ich war so, heute kann gut sein.
Nee, ich war so nie im Leben. Nie im Leben.
Ich habe schon
Nie
gesagt,
im
wir müssen uns
Leben.
wirklich was überlegen, wenn wir wirklich das Gleiche sagen, was wir dann machen.
Aber noch ist es nicht so weit.
Ich wollte gerade sagen, Verlosung
Stimmt.
oder sowas.
Ja,
Room Rendezvous, der Escape Room Podcast mit Romy und Gina.
Also, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum Zuhören. Wir freuen uns. Ja, heute gibt's die zweite Folge von einer unserer neuen Rubriken Story Twist. Da, wo wir drüber reden, welche Teile von Escape Room Stories wahr sind oder auf wahren Begebenheiten basieren, welche natürlich auf jeden Fall ausgedacht sind und auch manchmal Stories, wo es sich einfach lohnt, drüber zu reden, weil sie vielleicht interessant sind.
Und diesmal bin nicht ich die quatscht, sondern du hast die Geschichten rausgesucht. Du hast dir die Zeit und Mühe gemacht zu recherchieren. Ich bin sehr gespannt, was du rausgesucht hast.
Also ich habe vorhin schon zu Romy gesagt, das war so süchtig machen, diese Recherche dafür, weil irgendwie man recherchiert um Escape Rooms und ich habe mir auch Sachen rausgesucht, die mich selber voll interessieren. Und ich sage nicht so viel, aber ich fand es sehr interessant. Und ja, habe mich tatsächlich auch mit anderen Personen ausgetauscht, die vielleicht näher an der Quelle sitzen als ich und da vielleicht ein bisschen mehr drüber wissen. Turns out, nee, tun sie nicht. Aber wir hatten ein interessantes Gespräch drüber und bin gespannt, was du sagst.
Ja, hau raus, ich freue mich.
Genau, vorab, das habe ich auch Romy auch schon erzählt, das war echt schwer, weil ich habe mich an meiner eigenen 100-Liste orientiert, was ich jetzt gespielt habe und habe mir da so die Inspiration gesucht und habe quasi über die Namen rüber geskippt und was würde mich da jetzt interessieren und wo kann man gut was zu machen, weil das bringt jetzt nichts, zu einem herzlosen Piraten die Geschichte rauszusuchen und zu fragen, gab es denn den herzlosen Piraten wirklich, Romy? Das muss man nicht machen. Also man muss dann schon natürlich zu Abenteuern gehen, die auch irgendwo ein Stück von sich behaupten, sie wären, hätten irgendwas mit realitätsnahen Sachen zu tun. Ne? Und so habe ich das natürlich auch gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja.
Und zwar begeben wir uns in das Bundesland Nordrhein-Westfalen, denn wir ja, wollen Triebfahrzeugführerinnen werden bei R-Escape Remscheid. Wir reden nämlich über das Abenteuer Endstation Linie 1.
Ach schön.
Folgende Geschichte kann man auf der Website lesen. Euer Arbeitgeber schickt euch als Triebfahrzeugführerinnen auf eine Schulung zum Bahnhof Remscheid Süd. Dort sollt ihr den neuen S-Bahn-Elektrotriebwagen Baureihe 490 kennenlernen und in der Bedienung und Steuerung geschult werden. Doch ein unerwartetes Ereignis unterbricht eure Fahrstunde und ihr findet euch in einer scheinbar auswegslosen Situation wieder. Könnt ihr gemeinsam aus dem Bahnhof entkommen? Wir haben natürlich beide gespielt. Und ich habe dazu drei Fragen. Jetzt erstmal zum Reinkommen, ne? Für dich auch so ein bisschen mindsetmäßig, dass du da so ein bisschen reinkommst und auch ihr, liebe Zuhörer, dass ihr so ein bisschen reinkommt. Und zwar, erstens, gibt es den Bahnhof Remscheid Süd wirklich?
Also man muss dazu sagen, als wir dort gewesen sind, waren wir mit dem Auto unterwegs, weil das ja nur so ein Zwischenstopp von uns gewesen ist, bevor wir nach Belgien gefahren sind. Das heißt, wir sind nicht mit den Öffis dort gefahren. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, weil es ja auch in Berlin Südkreuz, Ostkreuz und was weiß ich was gibt, dass es in Remscheid einen Bahnhof gibt, der Remscheid Süd heißt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich per se behaupten, ja.
Tatsächlich nein.
Oh, okay. Okay.
Ich habe die Frage bewusst genommen, weil ich, als ich die Frage, das du durchgelesen hast, war ich so, naja, ja, gibt es halt Remscheid Süd, ne? Hab dann gegoogelt. Nee, tatsächlich nicht.
Okay, aber es gibt schon Nahverkehrsnetze.
Es gibt, also erstmal habe ich mir tatsächlich während der Recherche auch durchgelesen, wie Remscheid früher hieß. Also die haben ja über die letzten Jahrhunderte unterschiedliche Namen durch. Und dass man bei Remscheid angekommen ist, da gab es schönere Varianten. Tatsächlich auch Remscheid so mit Y geschrieben und so.
Ganz, ganz, ich sage nichts Sachen gegen Y. Ja, mein Name hat ein Y. Das sieht viel hübscher mit Y
Deswegen sage ich ja, mit Y die Namen fand ich alle ein bisschen cooler. Aber tatsächlich kommt Remscheid Süd tatsächlich von den Stadtteilen, also die Stadtbezirke, es gibt vier Stück, sind Alt-Remscheid, Remscheid Süd, Lennep und Lüttringhausen. Also das sind die vier Stadtbezirke dort und es gibt einen Hauptbahnhof, aber es gibt tatsächlich auch keine U-Bahn-Linie, die irgendwie Remscheid Süd hält, sondern es gibt wirklich nur das als Stadtbezirk, ne? Und deswegen wurde, denke ich mal, auch von R-Escape da Remscheid Süd genommen, weil die sich, glaube ich, auch in Remscheid Süd befinden. Und das hat dann halt Sinn gemacht. So, da gab es noch keinen Bahnhof und die haben ja da den Bahnhof Remscheid Süd gleich quasi. Deswegen haben die auch dieses eigen hergestellte Remscheid Süd-Schild wie von der Deutschen Bahn, so weißt du, vom Aussehen okay. her. Genau. Also nee, gibt's nicht.
Interessant. Aber es gibt zumindest einen Stadtteil davon. Es ist nicht komplett weit hergeholt.
Genau, aber cool. Ich war genau wie du, wegen Südkreuz hier in Berlin, ne, dachte ich halt auch so, ja, safe. Also hundertprozentig gibt es Remscheid Süd als Bahnhof. So nennt man einen Bahnhof, weißt du? Ist ja auch wie Altona oder so, keine Ahnung, halt, ne? So ein Ab. Ne? Naja, aber nee. Dann jetzt die Frage, man beschäftigt sich ja da angeblich mit der S-Bahn, mit diesem S-Bahn-Elektrotriebwagen Baureihe 490. Oh, gibt es den denn wirklich, Romy?
Ach, scheiße. Ich muss sagen, ich kenne mich überhaupt nicht mit Zügen aus. Ich weiß, es gibt Leute, die sind da irgendwie ganz hinterher, sind total, ich will nicht sagen fanatisch, aber haben da einen großen Faible für, ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich kann nur auf mein Bauchgefühl hören. Und ich kann mir vorstellen, dass es diesen Triebwagen gibt. Ja, vielleicht. Wobei, nee. Ich sag nein. Beim schlimmsten Fall hast du da einen Zugfanatiker und der hat Ahnung davon und der stellt dir das zum Schluss irgendwie negativ in Rechnung, dass das der ja gar nicht ist und dass da falsche Erwartungen geweckt werden. Deswegen sage ich nein, den gibt es nicht.
Ich glaube, jetzt hast du dich, weil ich die Frage gestellt habe, davon verunsichern lassen, dass ich die Total. Frage gestellt habe. Denn es gibt die Baureihe 490. Man befindet sich ja live in dem 490er Zug vor Ort.
Ach, der, genau das ist das der?
Das ist genau der Zug quasi, genau. Ach, krass. Beziehungsweise bin ich mir gerade unsicher, es ist ein echter Zug, ob das der 490er ist, da hast du gerade was. Weiß ich nicht, ob es genau die 490 ist, aber man ist in einem echten Zug. Und ja, den gibt es. Und zwar gibt es da eine extrem große Story zu. Denn bei der Baureihe 490 handelt es sich um elektrische Triebzüge, die speziell für das Hamburger S-Bahn-Netz hergestellt wurden. Der Austausch der alten Züge stellte sich als etwas kniffliger heraus als erwartet, weil die 490er zuerst nicht vielseitig einsetzbar waren. Also man konnte sie, ich glaube, das war die S2, man konnte sie auf der S2 in Hamburg nicht fahren lassen, weil sie nicht schnell genug dafür war. Sie war zu langsam und dann wurde, ich glaube 2018, wurde der Antrag gestellt, dass eben eine Firma, die sogar in Berlin hauptansässig ist, diese Züge eben bauen sollte, 60 Stück. Und die wurden dann nach und nach ausgetauscht und dieser Austausch der Züge war 2020 im Dezember dann abgeschlossen. Und ja, da fahren jetzt die 490er-Reihe, fährt da jetzt lang, das ist wohl auch sehr herbeigesehnt. Wie heißt es, wurde sehr erwünscht, auch von den Zugfanatikern aus Hamburg. Es gab da halt Geschwindigkeitsprobleme. Jetzt ist aber die Frage, wie jetzt natürlich, in diesem Spiel ist man nämlich Überraschung, in einem echten Zug, wie kommt denn dieser Zug nach Remscheid?
Okay, ich weiß es ja, weil das ja letztes Jahr als Fun Fact in unserem Adventskalender war. Der wurde ja in zigtausend Einzelteile zerlegt und nach Remscheid Süd gebracht, ohne Anleitung. Und es hat die Betreiber unfassbar viel Zeit gekostet, das wieder zusammenzupuzzeln, damit er wieder steht. Korrigiere mich, wenn ich etwas vergessen habe oder wenn du noch mehr Infos hast. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile oder sonst was.
Nee, das war, also ich wollte einfach nur noch mal auf, okay, unser, auf den Fun Fact von letztem Jahr hinaus, dass wir da eben, ne, eben extra nachgefragt hatten. Und das ist der Fun Fact, dass das die eben ein Zug, ich glaube, war das über eBay Kleinanzeigen?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich war der Meinung, dass die hatten irgendwie über eBay Kleinanzeigen gesehen, ja, wir wollen hier den Zug loswerden oder so, dass da irgendein ja, Zugliebhaber oder so, das halt bei sich in seinem komischen Fuhrwerk hat stehen haben. Und dann hat er gesagt, so jetzt hier, ich verkaufe es an euch.
Dann kann ich mir aber vorstellen, dass das eventuell nicht die Baureihe ist, die du gerade gemeint hast, sondern vielleicht die vorherige, die ausgetauscht wurde. Das kann ich mir vorstellen.
Das denke ich mir nämlich auch, ne? Dass das eben in dem Austausch und so, jetzt gibt es den Raum ja auch schon ein bisschen in Station Linie 1, also ich kann mir gut vorstellen, dass es einer der ausgetauschten Züge ist. Ne? Mhm. Obwohl ich mir da auch vorstellen könnte, dass es einfach eine noch ältere Reihe ist als die davor. Das weiß ich gar nicht so genau, aber ja. Die Baureihe gibt es, um nochmal zurückzukommen, auf jeden Fall wirklich. Cool. Und ist irgendwie in Remscheid gelandet. Ja, und als letztes gab es dann noch die Frage, gab es jemals eine Verschüttung in einem Remscheider Bahnhof?
Okay, du hast ja schon gesagt, es gibt theoretisch eine U-Bahn.
Nee, es ist S-Bahn-Linie.
Oder? S-Bahn, okay. Dann S-Bahn. Ich würde aber sagen, das ist relativ unwahrscheinlich, wenn es nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem Krieg irgendwelche Zerstörungen gab, würde ich per se sagen, nein.
Ich konnte nichts finden. Also ich habe wirklich lange gesucht und habe gedacht, naja, irgendwie hat da jeder Bahnhof eine kleine, da ist was unsicher, da müssen wir kurz den Bahnhof schließen, weil wir müssen was sichern, nochmal neu umbauen oder so. Nee, also es gab zum Glück noch nie einen Verschüttungsunfall in irgendeinem Remscheider Bahnhof. Die Prämisse ist also komplett erfunden von denen. Wobei ich da sagen muss, ich weiß es nicht zu 100%. Also ich habe wirklich lange gesucht, aber gefühlt nichts gefunden. Also so lange Einträge, also da passiert auch nicht so viel in Remscheid. Das ist jetzt nicht das größte Städtchen, was es auf der Welt gibt, aber ja. Genau, damit sind wir damit tatsächlich auch schon fertig. So zum bisschen schön aufwärmen. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich toll. War ein toller Einstieg gewesen. Hast du besser gemacht als ich. Ich habe dich ja komplett ins kalte Wasser fallen lassen. Das tut mir immer noch leid im Nachhinein.
Stimmt, du wusstest ja wenigstens, worauf du dich einstellen musst, ne? Okay, ich würde behaupten, ich mache jetzt nochmal einen kurzen. Und danach die zwei großen.
Ja, mach gut, mal so.
Dann reden wir jetzt über einen Raum von Lockdown Escape Rooms. Und da fragst du dich jetzt natürlich, hä? Ich kenne den Anbieter gar nicht. Allerdings hast du den Raum gespielt. Wir reden nämlich über School of Burning Souls.
Okay.
Ich habe mir nämlich die Aufgabe gemacht, als ich nämlich durch meine Liste geflogen bin, habe ich so überlegt, ich weiß, dass dieser Raum woanders existiert und ich weiß, dass das Konzept nach Deutschland gekauft wurde von Cinerum Bamberg. Und habe dann überlegt, okay, gibt es da Unterschiede bei den Spielen beziehungsweise bei der Story, die ja auf der Website steht? Tatsächlich nicht. Es gibt ein paar kleine Anpassungen aufgrund der Übersetzung vom Griechischen ins Englische auf deren Seite und dann von dem Englischen und Griechischen, was dort steht, auf das, was Cinerum dann bei sich auf die Website geschrieben hat. Aber tatsächlich, es steht da quasi genau dieselbe Sache drauf. Genau, alles gleich. Also die haben sich da nicht irgendwie was Neues einfallen lassen. Auch interessant an der Stelle, warum, wir haben uns ja gefragt, wir sagen ja immer School of Burning Souls. So nennt sich auch der Originalraum bei Lockdown Escape Rooms in Griechenland. Der heißt nämlich da The School of Burning Souls. Und Cinerum hat aber ein The noch eingeschmuggelt. Und zwar heißt das Ganze hier School of the Burning Souls. Also das The hat quasi einfach nur den Platz gewechselt. Ja, und die Geschichte ist wie folgt. Bloodwood Elementary School, UK, September 1986. 22 Uhr. Die Internatskinder sind planmäßig nach dem Abendessen eingeschlafen. Das einzige Licht, das noch brennt, ist das Büro des Direktors, der hart arbeitet, um sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. 23 Uhr. Die tragischen Schreie der jungen Schüler durchbrachen die absolute Stille, als die Flammen alles um sie herum verschlangen, verbrannten und traurige Überreste hinterließen. 35 Jahre später. Ihr seid die einzigen Überlebenden dieser tragischen Nacht und kehrt zu den Überresten dessen zurück, was ihr eure Schule nanntet, um herauszufinden, was wirklich passiert ist und euch für immer stigmatisiert hat. Aber nichts ist mehr wie zuvor. Jetzt ist die Frage, gab es eine Bloodwood Elementary School in England?
Also Bloodwood klingt schon so ein bisschen so spooky und ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich glaube nicht, ich kann, also wenn dann wüsste ich nicht, wieso ich eine Elementary School so nennen wollen würde. Also es würde mich hart wundern.
Meinst du, es gab sie woanders? Nicht in England, aber vielleicht woanders?
Nee. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum sollte man irgendetwas mit Blut in der Übersetzung drinne haben wollen? Maximal, wenn es irgendein Nachname von jemandem war, der Bloodwood als Nachname hatte und die Schule quasi in seinem Namen gegründet hat. Aber ich würde per se trotzdem erstmal sagen, nein, das ist erfunden.
Also ich habe, also in England auf keinen Fall, auf keinen Fall. Okay. hat mich auch nicht gewundert, aber ich dachte, es ist also für den Anfang jetzt noch ganz geil so als Frage. Ich habe überlegt, in Amerika, vielleicht gibt es da was. Die Amis sind verrückt, wir kennen sie alle. Und ich habe geguckt, nur ganz wilde andere Sachen gefunden. Halt auch, wo irgendwelche zu Kolonialzeiten irgendwelche random Namen benutzt wurden, um dann halt ja zwischen Erst- und Zweiten Weltkrieg dann eine komische Schule zu gründen. Ganz weirde Stories, aber keine Bloodwood Elementary School. Also es hätte mich auch gewundert, dass jemand Bloodwood nimmt. Aber es gab ähnliche wie, also Blood ist tatsächlich in einem Namen drin gewesen, bloß zusammen mit Wood halt nicht. Also, okay. Aber das ist, ja, also aber nö, also so gibt es sie nicht, ne? Aber Frage ist jetzt natürlich trotzdem, gab es mal einen katastrophalen Brand in einem Internat in England?
Das ist so ähnlich wie der Brand in der Nervenheilanstalt, was ich dich gefragt habe. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es einen Brand gegeben hat, gerade irgendwie, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wo eventuell Elektrizität noch nicht so vertreten war und man eventuell auch mal auf irgendwie so Kerzen oder andere Möglichkeiten ausgewichen ist. Oder eben Elektrizität noch nicht die Standards und Sicherheiten hatte, die sie heute eventuell besitzt. Plus in anderen Ländern, who knows. Deswegen würde ich per se sagen, ja, es gab mal einen Brand in einer Elementary School, ja.
Also es gab keinen katastrophalen Großbrand in einem Internat. Das auf jeden Fall nicht. Es gab halt kleine Brände, wie zum Beispiel irgendein Schüler hat einen Prank gemacht, auch schon damals. Die waren wild. Und ja, aber halt mehr nicht. Also es gab kleine Brände, aber keine großen katastrophalen Brände, wo man irgendwie sagt, boah, Leute krass, sind umgekommen. Genau, das merkt sich das ganze Land und ab und zu kommt es wieder hochgerollt und dann denkt man sich, boah, scheiße, da ist echt viel Kacke passiert oder so. Nee, tatsächlich nicht, also glücklicherweise nicht.
Okay.
Genau. Das war es tatsächlich auch schon dazu, weil alles andere würde da jetzt ein bisschen sehr spoily sein, deswegen habe ich es da so belassen. Aber ich fand es allein schon interessant, die kleinen Änderungen, also dass halt keine Änderungen vorhanden sind, eher gesagt, auf den Webseiten, dass da genau dieselbe Story steht quasi.
Ich meine, macht ja auch nur Sinn. Ich persönlich finde es immer schöner, wenn man weiß, dieser Raum existiert woanders, dass man sich am Original hält, so von der Geschichte her und nicht irgendwie Titel groß verändert oder Geschichten komplett umschreibt, obwohl es eigentlich das gleiche Abenteuer ist. Ich finde, das wirkt manchmal verwirrend. Deswegen habe ich zum Beispiel Angst, irgendwie Räume, die Prison Break heißen, zu spielen, weil teilweise ist der Name der gleiche. Und ich bin so, okay, ist es jetzt das gleiche? Ist es nicht das gleiche, weil es nirgendwo vermerkt ist? Deswegen finde ich schon, ist es gut, dass das das Minimum ist, dass die Geschichten und der Raum, Name, wenn auch dieses The Kurs verändert hat, das beibehalten wurde.
Ja. Ja, finde ich auch. Ja, gut, dann gehen wir mal in eine eher True-Crime-Richtung. Wir sind jetzt kein Escape-Room-Podcast mehr, sondern wir sind jetzt ein True-Crime-Podcast.
Neue Rubrik.
Denn es gilt zu klären, was bei Beast of Berlin Inferno hier bei The Room wirklich passiert ist.
Back to the Room.
Die Story ist wie folgt. Berlin im Juni 1924. Die Stadt leidet unter einer großen Hitzewelle, in der selbst die kühlen Nächte keine Erholung bringen. Ein Serienmörder, genannt die Bestie von Berlin, treibt seit einiger Zeit ihr Unwesen auf den dunklen Straßen der Stadt. Kriminalkommissar Ernst Gennert hat einen schrecklichen Verdacht. könnte der bekannte Privatermittler M. der Täter sein. Die packende Geschichte mit realhistorischem Hintergrund katapultiert euch direkt in das quirlige und zugleich düstere Berlin der 20er Jahre.
Jetzt wird da natürlich schon verraten, dass es auf relativ wahren Sachen beruht. Mal gucken, was du für Fragen hast.
War der Juni 1924 wirklich so eklig warm?
Ich kann es mir vorstellen. Ich meine, warum nicht? Es ist ein Juni, es ist ein Sommermonat. Es gibt immer wieder irgendwie Monate, wo es schrecklich heiß ist. Gerade in irgendwelchen Großstädten, die dann zu betoniert sind, wo es dann wenig Möglichkeiten gibt, dass die Temperaturen sich runterkühlen. Ich kann es mir gut vorstellen.
Nö. Die Temperaturen im Juni 1924 waren nur an 4 Tagen höher als 25 Grad und noch da haben sie die 30er-Grenze nicht überschritten. Ansonsten war es immer Temperaturen zwischen 12 und 25 Grad. Von einer Hitzewelle, finde ich, kann nicht die Rede sein. Aber es passt natürlich, um so ein Bild von der Atmosphäre zu treiben. Ne? Also tatsächlich, ich habe mir die Wetteraufzeichnung angeguckt aus dem Jahr generell. Da war wenig. Also wenn man da einen Tag über 30 Grad hatte, hat man sich schon gefreut. Also da war wirklich echt nicht so warm.
Vielleicht war es ja für damalige Verhältnisse warm gewesen. Ich meine, wir sind jetzt teilweise schon an den 40 gewesen und sind ganz dankbar, wenn es irgendwie an die 28 Grad hängen bleibt und nicht über die 30 klettert. Aber nee.
Also ich sag dir wirklich, es gab wirklich nur diese 4 Tage, wo es mal 26, es gab einmal 28 Grad und dann alles ansonsten alles unter 28 Grad. Der Großteil des Junis waren wirklich unter 20 Grad und ich finde, da kann man wirklich nicht von einer Hitzewelle reden.
Nee, das ist für mich noch nicht mal Sommer. Sommer ist alles über 20 Grad.
Also ich hätte verstanden, wäre es durch konstant 28 Grad gewesen, hätte man es schon sagen können, ja, war schon ein bisschen wärmer, aber tatsächlich waren es echt einfach durchwachsen. Auch diese 4 Tage, ich weiß gar nicht, das waren, glaube ich, relativ in der Mitte des Monats. Nun wissen wir nicht, wann genau wir jetzt in dem Juni da stehen. Aber also nach den Aufzeichnungen, den Wetteraufzeichnungen, die ich gefunden habe, nee.
Gut, ja. Gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, hier ist von der Bestie von Berlin die Rede, gab es die denn wirklich?
Also ich meine, sie brüsten sich ja in der Geschichte damit, dass es realhistorische Begebenheiten sind. Es muss ja dann, wenn es schon so kleine Details wie irgendwie das Wetter und eventuell so, ne, nicht ganz funktionieren oder dieser M oder so, da werden wir wahrscheinlich später noch zu kommen. Da kann ich mir vorstellen, dass der Ort als auch die Person, so Bestie von Berlin, dass es das gegeben hat. Weil ansonsten wüsste ich nicht, weil das ja das Hauptmotiv des gesamten Raumes ist, warum man schreiben sollte, basiert auf historischen Begebenheiten. So, dann würde ich es nicht verstehen. Deswegen sage ich, ja, diese Person, diese Mörder hat es gegeben.
Ja, also da habe ich auch nichts anderes von dir erwartet als die Einschätzung. Auch wenn der Mörder nicht unter diesem Namen, sondern unter Bestie vom Schlesischen Bahnhof bekannt ist, gab es die Bestie in der Form wirklich. Ich habe da lange mit Nina auch drüber philosophiert, beziehungsweise lange kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe sie halt gefragt, ob sie da näher dran ist. Sie meinte, es ist ja vom Privatermittler M die Rede und Kriminalkommissar Gennert wurde ja auch noch erwähnt, da kommen wir aber gleich zu. Ich habe geguckt, Bestie von Berlin wird so in den ganzen Sachen, die ich gefunden habe, nicht erwähnt. Ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Aber ich habe, wie gesagt, die Bestie vom Schlesischen Bahnhof gefunden. Und bekannt ist der Serienmörder unter dem Namen Karl Großmann. Der ist mit seinem Fall auch tatsächlich echt sehr bekannt in Deutschland, weil er ist der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, für die er nie verurteilt wurde. Er sollte verurteilt werden. Er wurde am 21. August 1921 verhaftet, als er nackt neben einer blutüberströmten Leiche von Marie Nitsche von der Polizei gestellt wird. Ich habe mir das ganze Fallding durchgelesen. Das ist ein unfassbar schrecklicher Mann. Er soll zwischen 23 und 100 Morde an Frauen begangen haben. Er wütete vor allem halt eben in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs in Berlin-Friedrichshain.
Allein diese Spanne zwischen 23 und 100.
Ja, es ist nicht bekannt. Es gibt da ein paar, ich bin der Meinung, er hat eine Metzgerausbildung gemacht. Und das kommt eben so ein bisschen dazu, da man, also er ist so ein Serienmörder, er ist dafür bekannt gewesen, dass er seine Morde so begangen hat, dass sie halt umgebracht wurden und dann wurden halt alle Leichenteile getrennt und die wurden komplett in Berlin-Friedrichshain verteilt. Und das war zu der Zeit, da kommen wir gleich bei Ernst Gennert auch nochmal zu sprechen, da erkläre ich nochmal ein bisschen mehr dazu. Aber er hat sich tatsächlich vor der Verurteilung das Leben genommen, weswegen er nicht verurteilt werden konnte. Ja. Okay. Ist natürlich auch alles zu einer Zeit passiert, 1921, wo er eben, also das heißt, es spielt ein bisschen später, als er hätte in diesem Spiel stattfinden können, sage ich mal. Mhm. Da haben sie sich quasi eine Zeit genommen, die ein bisschen später ist. Also 1924 stimmt dementsprechend auch nicht, wenn er 21 eben verhaftet wurde und sich dann auch kurz davor vor der Verurteilung das Leben nahm. Ne? Mhm. Tatsächlich, das ist sehr gruselig, ich habe mich da auch umgeguckt, ist er 1913 in der Nähe vom Ostbahnhof in die Lange Straße gezogen. Mhm. Da steht, wenn du dich jetzt so ein bisschen dran erinnerst, um den Ostbahnhof rum, ist ja viel, viel modern, viel hohe Häuser und so. Das heißt, die Häuser gibt es natürlich gar nicht mehr. Da steht jetzt ein relativ hübsch modernes Neubauhaus. Aber ist natürlich schon gruselig, wenn man weiß, so da hat tatsächlich mal der Mörder gelebt. Und der ist genau da wahrscheinlich zum See oder zum Fluss gelaufen und hat da schön alle Sachen reingeschmissen. Mhm. In die Spree, das ist schon gruselig. Ja. Das so zu wissen, finde ich immer.
Ich muss auch sagen, zurück zum Namen, dass es den ja so nicht gegeben hat. Ich verstehe aus marketingtechnischen Gründen, warum The Room sich dafür entschieden hat, zu sagen Beast of Berlin. Weil wenn du jetzt irgendjemandem sagst, ja, das Schlesische Tor, die Bestie vom Schlesischen Tor, sind alle so, die was?
Habe ich auch gesagt.
Also ich verstehe, warum sie es verallgemeinert haben und gesagt haben, ja, das ist halt von Berlin, ne?
Ja, vor allem, ich kann mir auch, also vielleicht habe ich einfach nur nicht die passende Quelle gefunden. Ich bin jetzt keine ausgebildete Journalistin, die da 10 Stunden an einem Fall dran sitzt. Es gibt eine Podcast-Folge auch über die Bestie vom Schlesischen Tor. Habe ich mir nicht angehört, weil die Hosts, muss ich leider sagen, darf man eigentlich nicht machen als Podcaster selber. Ich konnte mir die nicht geben, das waren so 2 Männer und die haben ganz komisch geredet. Ich mochte nicht, der eine hat das eine Wort ganz komisch betont und ich bin da jemand, ich krieg da voll die Macken irgendwie. Nichts gegen die wirkten echt sehr sympathisch, aber habe ich mir nicht angehört. Aber die haben auch darüber geredet und ich kann mir gut vorstellen, dass die bestimmt im Fachjargon auch als im Kriminalamt, dass da bestimmt gesagt wurde, die Bestie von Berlin und nicht vom Schlesischen Tor. Ja. Also das Bestie vom Schlesischen Tor hat sich natürlich die Presse damals ausgedacht und nicht die Polizei oder irgendwer. Ja. Deswegen, genau. Aber es ist schon... Da, ich wusste ja auch, real historischer Hintergrund, da muss ja was dran sein. Ne? Und es geht tatsächlich um Karl Großmann. Jetzt aber die Frage, was ist denn mit Ernst Gennert?
Sowohl bei Ernst Gennert als auch bei M, der es ja jetzt nicht sein kann, weil der Name ist ja ein anderer, würde ich persönlich sagen, ausgedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Personen existiert haben, zumindest nicht in diesem Kontext. Es hat bestimmt irgendwo hier in Deutschland, in Österreich oder sonst wo, gibt es bestimmt einen Ernst Gennert. So Ernst ist jetzt ein Name, ja, kann ich mir vorstellen, dass es den öfter gibt. Gennert, weiß ich jetzt nicht, wie bekannt der Nachname ist, wie verbreitet. Gibt es bestimmt, findet man vielleicht einen lustigen, irgendwie, was weiß ich, Vermerk irgendwo im Telefonbuch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person ein Kommissar gewesen sein soll. Deswegen sage ich nein.
Doch, den gab es tatsächlich wirklich. Nee. Ja, und das war eine ziemliche Legende, der Mann. Und ich würde behaupten, mit seiner politischen Einstellung hat er damals schon echt Kontroversen, losgetreten und so. Tatsächlich im Gespräch mit Nina hatte sie gesagt, dass sie glaubt, dass Ernst Gennert der wahre Mörder war, im Echt. Und das im Spiel halt ein bisschen anders ist. Aber der war nie auch damals ein Mörder. Also bei Privatermittler M hast du natürlich recht, das ist einfach in der Prämisse dazu genommen worden, dass man einfach die Geschichte dahingehend verändert hat, dass es eben eine andere, ne, Herkunft hat in dem Spiel. Mit Privatermittler M ist aber Karl Großmann gemeint wahrscheinlich. Das habe ich jetzt nämlich auch gedacht. Denke ich mal, dass das so gemeint war. Chris melde dich, ob es so gemeint war. Ich denke aber schon. Genau, ich kann ja mal vorlesen. Vornehmlich während der sogenannten Goldenen Zwanziger hatte Ernst Gennert seine große Zeit. Als er 1925 nach 20-jährigem Dienst endlich zum Kriminalrat befördert wurde, konnte er seine eigenen Inspektionen organisieren. Heißt auch da schon mal Stopp. 1925 wurde er erst zum Kriminalrat befördert. Das heißt, auch da kann die Geschichte gar nicht so passiert sein. Also mit Karl Großmann, ne? Das ist also der.
War ja schon tot.
Der war schon tot, der hat sich ja 22 oder sowas, hat er sich ja umgebracht. Das heißt, auch da ist so ein bisschen zeitlich mit Ernst Gennert, der hat nämlich gar nicht so aktiv mit an dem Fall mitgearbeitet, sondern war einfach nur ein großer Name, den die wahrscheinlich deswegen genommen haben. Denn, warum zog sich seine Beförderung so lange hin? Gute Frage. Mitarbeiter meinten, er sei demokratisch bis auf die Knochen, in Anführungsstrichen, was seinerzeit in manchen Behörden noch als befremdlich wirkte. Wir erinnern uns, wir sind da kurz vorm Zweiten Weltkrieg quasi, ne? Er vertrat die in Polizeikreisen seltene Auffassung, dass seine Verbrecher schließlich auch bloß Menschen seien. Also er hat dann am Ende so ein bisschen, ne, hat natürlich, also er lehnte Mitarbeit zur Aufklärung politischer Straftaten für sich und seine Leute ab. Und hat halt wirklich sich aktiv, hat so ein bisschen so nach dem Recht gelebt halt. Ne, er wollte, es ging ihm vor allem um, da ist eine arme Mutter, die ihren Sohn verloren hat und für die probiere ich jetzt diesen Fall zu lösen und hat sich so ein bisschen in die Richtung begeben und wollte da gar nicht so in Propagandasachen auch mit reingezogen werden. Er sprach auch offen über skandalöse Zustände und was in bestimmten Kreisen nicht nur mit Nasenrümpfen quittiert wurde, sondern auch mit anderen Sachen. Beispielsweise nannte er den laxen Umgang mit dem Massenmörder Karl Großmann, der immer wieder freigelassen wurde und weitermorden konnte, behördliche Beihilfe zum Mord. Mhm. Weil der wurde ganz oft festgenommen. Das weiß ich noch aus der Recherche. Es wurde, er hat eine Frau mit zu sich in seine Wohnung genommen und wollte die sehr wahrscheinlich umbringen, aber irgendeiner der Nachbarn hat Schreie mitbekommen und dann kam die Polizei, hat den zur Rede gestellt, den Karl Großmann, und der hat behauptet, er wollte der Frau, der jungen Frau, die war sehr jung, die müsste so ein Teenageralter gewesen sein, wollte er eigentlich nur was anbieten. Er wollte ihr eigentlich nur vom Flohmarkt irgendwas zeigen, irgendwelche alten Klamotten oder so, und wollte ihr das eigentlich nur zeigen, und sie hat das alles ganz falsch interpretiert. Und die Polizei hat ihn tatsächlich echt gehen lassen dafür. Ja, wurde bei der Frau, die wurde dann als, ja, du bist einfach nur hysterisch abgestempelt. Er hat gesagt, ich wollte ihr nur was zeigen, es hat sie alles falsch interpretiert. Und das, obwohl die Polizei wusste, dass die ganze Zeit in der ganzen Nachbarschaft in Mülleimern, in Ecken, in Gebüschen Leichenteile gefunden werden.
Ui, okay.
Da hat mein Augenlid gezuckt, ich sag dir ehrlich. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann nicht sein. Und das hat aber der Ernst Gennert damals schon kritisiert. Der hat jedes Mal gesagt, das kann nicht sein, deswegen hat er das eben behördliche Beihilfe zum Mord genannt. Und ich will echt nicht wissen, wie viele Morde hätten verhindert werden können, hätte man das damals nicht ernst genommen.
Krass, dass der tatsächlich existiert.
Ja, am Ende starb er an Darmkrebs. Apparently. Heiratete zuvor allerdings noch die Kriminalkommissarin Elfriede Dinger. Das haben die wohl gemacht, damit sie noch von der Pension leben kann. Das war so ein, ne? Denn er hatte so ein bisschen das Klischee eines Polizisten abgegeben, so dieses stereotypical übergewichtig und liebt Donuts. Oh. liebte Süßes und war stark übergewichtig und was ihm zur Zeit des Zweiten Weltkrieges aber tatsächlich so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil er dadurch nicht mehr zum Außendienst konnte. Das heißt, aufgrund seines Gewichts saß er nur noch im Büro und hat Fälle gelöst, bis er dann 1939 starb. Er war bis dahin allerdings, oder erschien allerdings bis dahin trotzdem ein sehr angesehener Polizist gewesen zu sein. Man kann eigentlich alles, was ich gefunden habe, kann man eigentlich nur Lob lesen. Ne?
Okay.
Dass der seinerzeit viel voraus war und so. Tatsächlich habe ich auch eine Statistik gefunden, dass der über 93% angenommener Fälle auch wirklich gelöst hat.
Krass.
Ich würde sagen, das ist
eine gute Bilanz.
Also ich glaube, die haben irgendwie 126 Fälle genannt und der hat irgendwie 113 davon gelöst. Dann war ich nur so, damn. Also der war vornehmlich unterwegs. Ja.
Aber dann ist natürlich die Frage im Raum, wieso schickt er Leute dahin und macht es nicht selbst, wenn er so eine tolle Bilanz hat? So.
Also da hat er es noch selbst gemacht. Ne? Ja. Aber halt, also zu dem Zeitpunkt, wo die erhoben wurde und das auch gesagt wurde von irgendeinem wichtigen Politiker aus der Stadt, der diese Aussage getätigt hat. Keine Ahnung, wer das jetzt war, habe ich nicht mehr, könnte ich jetzt nachgucken, mache ich nicht. Und der hat halt dann irgendwann halt eben, wurde der immer übergewichtiger und dann so, als er so älter wurde und dann hat er sich halt, ne, zurückgesetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der bis zu den 30ern, 1933 bestimmt noch aktiv war und ja, ab nee, dann
mir geht es ja eher um die Geschichte, um den Raum, weil wir ja von ihm hingeschickt werden und wenn man so zeitlich das überlegt, da war er ja noch nicht so alt und ne, kurz vor der Pension und irgendwie.
Tatsächlich hat es einen anderen Grund. Ich würde es jetzt nicht als Spoiler identifizieren. Wenn ihr jetzt trotzdem kurz für 10 Sekunden vorspulen wollt, dann könnt ihr das gerne ab jetzt machen. Er verhört nämlich zu dem Zeitpunkt den Privatermittler M. Er lenkt Privatermittler M ab, sodass wir schnell luschern gehen können.
Genau. Ah, okay. Ja, das macht Sinn.
Ja. So, herzlich willkommen zurück, falls ihr 10 Sekunden geskippt habt. Genau, und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil man hat natürlich auf der Website gelesen, realhistorischer Hintergrund, okay, da muss ja was dran sein. Finde ich alles sehr logisch, dass man das zusammengepackt hat, weil es hat echt einen Bezug, es gab diesen Mörder wirklich, es macht Sinn mit dem Spiel, was ich ja gespielt habe, auch wenn sie sich natürlich noch ein bisschen was dazu gedichtet haben zu der Story, ist ja natürlich nicht einfach nur eine Serienmörder-Story, ist ja logisch, aber ja, ich erinnere mich noch gut, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, dass ich Beast of Berlin gespielt habe. Wie lange ist es bei dir her?
Ich weiß es nicht. Also ein Jahr in jedem Fall. Doch schon 2 Jahre. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber es ist eine Weile her.
No. Okay. Die finale Story, die ich mitgebracht habe. Werden wir jetzt ein bisschen religiös.
Okay. Mhm.
Denn einer mysteriösen Legende zufolge wurde der heilige Romoldos, der Schutzpatron von Mechelen in Belgien, um das Jahr 770 ermordet. In den Wäldern von Hombeek, in der Nähe von Mechelen, ließ er eine kleine Kirche bauen. Er bezahlte den Arbeitern einen fairen Lohn, was Gerüchte über sein Reichtum auslöste. Während eines Abendspaziergangs wurde er überfallen, ermordet und in den Fluss Dije geworfen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Einige Tage später offenbarte ein Licht über dem Wasser seine Leiche, die feierlich in der Kirche aufgebahrt wurde. Seitdem wacht ein Orden von Priestern über sein Grab und seine Kirche. Gelegentlich geschehen in der Kirche des heiligen Romoldos Wunder. Tränen erscheinen auf heiligen Statuen und Kerzen entzünden sich plötzlich in der Nähe des Schreins. Gläubige reisen von nah und fern an, um den heiligen Romoldos zu ehren. Unerwartet werdet ihr von Pater Albay kontaktiert, dem derzeitigen Hüter der St. Romoldus-Kirche. Er musste aus der Kirche fliehen, weil dort seiner Meinung nach Dinge geschehen sind, die nicht mehr normal sind. Er bittet sie um Hilfe, um diese Angelegenheit aufzuklären und die Ursache für die Wunder aufzudecken.
Ach du grüne Neune.
Wir reden natürlich über The Secret of St. Romoldus by The Golden Koi in Mechelen, Belgien.
Yes.
Wie fühlst du dich nach der Geschichte
jetzt? Sehr unsicher, weil ich jetzt schon sagen kann, ich habe zu gar keinem irgendeine Ahnung. Aber mal gucken.
Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst in der Frage, gab es den heiligen Romoldus und wurde er 770 ermordet und in den Fluss geworfen?
Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Person gegeben hat. Das klingt wie ein Name, der irgendwie solide klingt. Ich würde jetzt aber per se sagen, dass er nicht ermordet wurde und in den Fluss geworfen wurde. Ich finde, das ist ein bisschen zu spezifisch irgendwie. Ich glaube, das haben die sich eventuell nur zusammengereimt für die Geschichte.
Also, ja, es gab den Heiligen. Es gab einen Heiligen von Mechelen. Sehr wahrscheinlich, denn ich würde jetzt eher mit Jein antworten, denn es gibt mehrere Überlieferungen von ihm. Ne? Wir reden von 770, das ist 1000 Jahre her. Ja. Es gab definitiv jemanden mit einem ähnlichen Namen, nämlich den Rumold von Mechelen. Oder von dem wird immer geredet. Der hat in beinahe allen Überlieferungen schottische Wurzeln. Mhm. Mal war er wohl der Sohn des schottischen König Davids. Mal war er doch nur ein schottischer Bischof, der sein Amt ablegte, um als Glaubensbote nach Mechelen zu gehen. Gemeinsam mit Gundmar von Nieuwesdonk habe er das Kloster in Lier bei Antwerpen gegründet. Am Ende seines Lebens wohnte er demnach als Einsiedler in der Gegend um Mechelen, wo er von Räubern erschlagen wurde.
Oh, wow.
Manche Quellen sagen, er wurde 775 getötet, manche sagen 770. Da sind sich die Geister ein bisschen uneinig, ist er auch schon echt ein Weilchen her. Bei so alten Informationen gibt es halt eben selten genaue Daten. Laut einer anderen Quelle scheint die Grundprämisse aber auf wahren Begebenheiten zu basieren, ja. Also er wurde in der lebenden Legende durch einen Überfall getötet und dann wirklich in den Fluss geworfen.
Krass,
hätte ich nicht gedacht. Also er wurde da wirklich reingeworfen. Die Quelle ist tatsächlich, die kann ich ja mal kurz vorlesen. Ich finde das ganz lustig, weil man muss ja am Ende auch das nehmen, was man immer nur findet. Und die Quelle ist wirklich echt so ulkig. Also, und zwar reden wir vom Heiligen Lexikon.
Das Heilige Lexikon. Das
haben die so geil geschrieben, wirklich, ich muss das vorlesen. Eine spätere Überlieferung kennt Rumold als Bischof von Dublin oder Dunblane in Schottland. Rumolds Ermordung habe 1775 eine Untersuchung der Gebeine bestätigt. Und ich sitze hier und denke, also Kollegen Schnürschuhs, das ist 200 Jahre und noch mehr her und ihr wollt mir sagen, damals hattet ihr die Technik, um das, was vor 1000 Jahren passiert ist, bestätigen zu können? Ich bezweifle das sehr. Also anscheinend hat da irgendjemand, ne, das probiert zu untersuchen im 18. Jahrhundert und hat dann gesagt, ja, das war wirklich eine Ermordung, anscheinend. Interessanterweise gibt es die ersten Nachrichten mit Lebensgeschichte von Rumald erst aus dem 11. Jahrhundert. Auch ein Weilchen her. Also das wird so gehandhabt in Mechelen, ne? Der ist da bekannt, deswegen haben sie wahrscheinlich auch diese Legende genommen, weil halt wirklich irgendeine Kirche Rumoldskirche heißt oder so da. Aber es ist halt eher so eine Legende, so eine urbane Legende, wo halt gesagt wird, ja, wir haben ja mehrere Überlieferungen. Es gab mal irgend so einen Typen, der Rumold von Mechelen hieß, dem wurde eine Kirche gewidmet und ja, das ist die Story. Aber er wurde wirklich in den See geworfen. Das finde ich interessant. Und die haben auch die Gebeine wirklich in dieser Kirche, anscheinend, angeblich.
In glaub, der hat, Kirche, hat aber jemand... nicht im Escape Room.
Nee, okay. Nee. Sorry. In der Kirche.
Okay, okay.
Also angeblich. Ich glaube, dass niemand da ein Grab aufmacht, um zu gucken, ob die Gebeine noch drin sind oder ob da das Grab wirklich ist. Oder vielleicht sagen die auch, das wurde ins Fundament mit eingegossen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass man da halt wirklich Geschichte der Stadt genommen hat und gesagt hat, gucken wir mal, ob das wahr ist, ne?
Cool.
Ja, fand ich aber sehr interessant, weil ich erinnere mich noch, dass wir da saßen und uns der Game Master tatsächlich erzählt hat danach, dass das auch wirklich eine echte, wahre Begebenheit war. Also ich glaube, ich hatte das sogar gefragt, deswegen bin ich drauf gekommen, das nochmal aufzugreifen jetzt hier, weil ich sowas immer voll interessant finde. Mein Plan war eigentlich auch, anzufragen, bei The Mice of the Grisers und das als extra Bonus-Content mit reinzunehmen, wie sie denn auf diesen Zugkult gekommen sind und ob es da irgendwelche realen Bezüge zu gibt, ob es da vielleicht irgendeinen kleinen Mini-Fall gab in Belgien und sie sich deswegen dafür entschieden haben. Habe ich dann über Bord geworfen, weil die antworten mir so schon nicht auf meine Instagram-Nachrichten. deswegen habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ja, wäre interessant gewesen. Es ist ja noch die Frage von diesen Wundern, die da passiert sein sollen. Es wurde tatsächlich, ich habe Aufzeichnungen gefunden, auch von so einer richtig abgecrackten Seite, dass tatsächlich von Wundern über dem Grab berichtet wurde. Im aktuellen Jahrhundert haben sich solche Wunder allerdings nicht mehr zugetragen. Also ich denke, das war einfach, ja, Einbildung, mag man sagen. Vielleicht sind wirklich Wunder passiert. Das liegt an euch, das zu entscheiden, ob ihr glaubt, dass es da wirklich Wunder gab.
Hätte nicht gedacht, dass es die Person in so einem Kontext tatsächlich gegeben hat. Ich dachte, das wäre einfach nur so irgendwie dahergezogen worden. Aber man muss sagen, jeder, der den Raum gespielt hat, weiß, wie unrealistisch es zum Schluss wird, dass es so so dargestellt wird. Aber ich finde es cool, dass sie irgendwie gesagt haben, okay, wir sind jetzt sowieso in der Stadt, wir suchen uns jetzt irgendwie einen wahren Kern. Das ist ja ähnlich wie mit Beast of Berlin, wir suchen uns einen wahren Kern und puzzeln uns das so zurecht, wie wir es gerade brauchen. Das finde ich ist voll legitim.
Ja, finde ich immer. Und ist auch irgendwie geil, weil dann wirkt es auch einfach, also das hilft ja nur der Atmosphäre des Raums, finde ich. Mhm. Wenn da irgendwo ein Fünkchen Wahrheit ist, dass es irgendeine Person daraus wirklich gab. Finde ich immer ganz cool eigentlich. Deswegen wollte ich den auch auf jeden Fall mit reinnehmen, den Fall. Ne? Ja, zweite Frage wäre eben gewesen, sind da so komische Dinge passiert, wie selbstentzündende Kerzen? I gotta say, ich bin nicht die größte, um gleich mal das Thema zu klären, ich schließe nicht aus, dass es Aliens gibt, weil es ist ein sehr großes Universum, sehr unfassbar riesig und ich schließe nicht aus, dass wir die einzige Lebensform sind, die sich irgendwie etabliert hat. Aber so selbstentzündende Kerzen aus 770 und aus danach den Jahrhunderten, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, dass einfach nur die Tür nicht richtig zu war. Also es gibt ja so Phänomene, wie sich Kerzen nochmal neu entzünden können und da sind auch viele Leute sehr krank gewesen und es gab nicht wirklich viel Medizin. Die waren wahrscheinlich auch einfach alle übelst drauf. Übelst drauf und ja.
Muss ich sagen, ja. stimme ich zu. Ich kann mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die wir uns aktuell nicht erklären können, vielleicht nie erklären können werden. Deutsch einmal suchen. Aber das jetzt irgendwie mit Wundern oder sonst irgendwas in Verbindung zu bringen, würde ich jetzt auch nicht machen. Das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt.
Ja. Ja. Ne? Deswegen habe ich auch geschrieben, sehr wahrscheinlich nicht.
Ja.
ja, es wird auch tatsächlich nirgendwo erwähnt, dass sich Kerzen selbst entzünden.
Mhm.
Also wenn, dann wird von Wundern berichtet. Ja, mein Gott, hat er halt vorher eine Vitaminbombe gegessen? Weiß ich nicht. Und auf einmal ging es ihm wieder gut. Ach, Überraschung, weiß ich nicht. Oder ein Kraut, wo man noch nicht wusste, dass es eine krasse Bedeutung hat oder dass es tatsächlich wirklich gut hilft. Naja.
Und hast du das irgendwie gefunden, gab es Sachen, die wundermäßig ins Negative gegangen sind, so verfluchtmäßig?
Nee, also es wird ja auch gesagt, von überall reisen die Gläubigen ran. Mhm. Das stimmt tatsächlich wirklich. Also da sind wirklich die Gläubigen hingereist, weil ich glaube, wir reden ja auch von einer Zeit Mittelalter und noch davor und so. Also wir reden ja von so einer Phase, in der gerade so religionsmäßig auch viel passiert ist, ne? Also auch danach in den Jahrhunderten. Ich kann mir da gut vorstellen, dass man sich da zu der Zeit dann gesagt hat, naja, das Einzige, was mir jetzt noch hilft, ist halt, ne? Ich hoffe, dass es halt wirklich den Gott gibt. Und ich hoffe wirklich, oder einen Gott, und ich hoffe, es gibt wirklich eine Entität, an die ich mich wenden kann, die mir vielleicht helfen kann. Ich glaube, das ist das Einzige, was dich dann motivationsmäßig da noch durchs Leben bringt. Mhm. Und deswegen die Leute halt dahin gereist sind als letzten, ich probiere mal, vielleicht passiert ja was, wirklich. Aber so negativ ist eigentlich nicht. Also verflucht und so habe ich nicht gelesen irgendwo.
Okay.
Ja. Das war es tatsächlich auch schon.
Sehr schön. Ich hatte sehr viel Freude mit den Geschichten. Ich finde, du hast coole Geschichten rausgesucht. Nochmal ganz andere, als ich irgendwie hatte.
Das habe ich mir halt gedacht, weil ich wusste, wir können jetzt über so Dracula und so Vampire philosophieren. Aber ich dachte am Ende, ich höre auch leider True Crime öfter mal. Und habe jetzt gedacht, vor allem, weil wir die kennen, ist das ganz gut für dich, da gut reinzukommen und es ist einfach mal was anderes.
Hm.
Ne?
Sehr schön.
Ich dachte halt auch wir gehen nochmal zu The Room, wir gehen nochmal dahin, wir gehen nochmal dahin.
Kleinen Spaziergang auch in andere Länder.
Genau, und man muss auch sagen, ich hätte echt gern Lust, also hatte Lust, noch ein paar andere zu nehmen, aber dann hätte man die komplette Prämisse des Raums verraten. Und manchmal, zum Beispiel im Falle von Prey, da hätte ich jetzt auch, aber ich wollte ich eigentlich als allererstes was nachgucken für, aber alles, was ich hier erzählt hätte, hätte die komplette Prämisse im Vorhinein gespoilert und das finde ich immer so ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir hier eigentlich immer so Storys genommen, wo man einfach nicht viel über den Werdegang des Spielgeschehens redet, sondern nur über das, was halt in der Story drin steht.
Ja, ne? Hatte ich ja auch versucht.
Genau, ja, weil sonst ist es halt doof.
Hm.
Ne?
Sehr schön.
Sehr schön. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Tschüss.
Tschüss.